ist das eben diese territoriale Eifersucht. Das ist nämlich nicht die mit einem Bindungstrauma zusammenhängt. Das ist die wir alle in uns tragen. Oder also ich als Mann spüre immer, wenn meine Frau mit einem anderen Typen sehr präsenten Augenkontakt und ein Gespräch führt. Das spüre ich einfach.
Get happy. Bewusster leben, zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.
Und ich sage hallo, ihr Lieben. Schön, dass ihr auch in dieser Folge wieder mit dabei seid. Wie immer hoffe ich, es geht euch gut, ihr fühlt euch sicher und ihr seid in diesem Moment an einem schönen und an einem muckeligen Ort. Ich bin auch in diesem Frühjahr immer noch ein ganz klein bisschen verschnupft und bitte dies zu entschuldigen. Das wird eine spannende Folge. Mein Gast heute ist Mischa Janitz. Und so viel sei mal vorab verraten. Für mich wird das Gespräch mit Mischa eines sein, das auch mich deutlich außerhalb meiner Komfortzone transportieren wird. Für mich ist er mein bislang kontroversester Gast, weil ich mich in der Vorbereitung auf unser Gespräch dabei ertappt habe, wie viel Scheren voller Scham und voller sicherlich gesellschaftlich oder transgenerationaler Gründe, wie viele Verbote ich in meinem eigenen Kopf entdeckt habe vor diesem Gespräch. Und ich muss sagen, das hat mich ganz schön erschüttert. Mischa hat ein neues Buch am Start. Das erscheint nächste Woche am 3. März und es heißt Chainless Love. Nach seinem Podcast Chainless Life. Er war Profisportler, er ist Unternehmer, er ist Autor, er ist Podcaster, er nennt sich selbst Lehrer. Ich kenne ihn noch nicht besonders gut, aber ich finde es ein sehr sympathischer junger Mann und ich bin super gespannt, was in diesem Gespräch passiert. Lieber Mischa, herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf und schön zu hören, dass das schon was gemacht hat.
Ja, ich fühlte mich ein bisschen wie alte weiße Frau, muss ich sagen. Wir schimpfen immer über alte weiße Männer, aber als ich mich mit deinem Buch beschäftigt habe, habe ich echt auch in meinem Kopf festgestellt, meine Güte, da sind ganz schön viele alte Barrieren, Verbote, viel Scham. Ich war ein bisschen erschrocken, ehrlich gesagt. Und ich habe in der Anmoderation gesagt, du bist sicherlich mein bislang kontroversester Gast, weil du in deinem Leben Dinge ausprobiert hast und ausprobierst und dir Dinge erlaubst, über die es Anteile in mir gibt, die ein bisschen empört sind. Aber ich frage mich auch ganz selbstreflektiert und ehrlich, schwingt da auch ein bisschen Neid in mir mit? Also lebst du eine Freiheit, die ich mir vielleicht nie erlaubt habe? Das möchte ich mit dir ein bisschen in dieser Stunde rausfinden.
Spannend, das ist schöner Angle, schöner Winkel. Ja.
Ja, also schön, dass du da bist, bevor wir so gleich so deep diven. Wie geht's dir? Du bist in Europa momentan.
Genau, ich bin jetzt seit 2 Tagen wieder in Europa. Ich war vorhin in Südafrika, hatte heute schon ein Gespräch, ein Podcast. Das heißt, meine Spiegelneuronen sind schon so ein bisschen angebraucht heute. Aber ich fühle mich gerade sehr wohl und auch sicher. Das muss ich auch nochmal sagen. Ich fand das schön, dass du es gesagt hast am Anfang, dass die Gäste sich auch, die Zuhörer sich sicher fühlen, weil ich merke das immer mehr jetzt, je sicherer man sich in seiner eigenen Haut und mit dem Gesprächspartner fühlt, desto einfacher fließt es auch. Deswegen, das fühle ich jetzt gerade, dass ich sehr offen bin dir gegenüber, es einfach fließen zu lassen, ohne großen Kopf nachzudenken, sage ich das jetzt richtig oder darf ich das sagen, weil ich eben gerade von dir auch gemerkt habe, dass du auch offen bist dafür. Deswegen fühle ich mich gerade sehr offen und lebendig.
Auf jeden Fall.
Ja.
Chainless Love, die Befreiung der Liebe, heißt dein neues Buch. Welcher Mischa Janitz hätte mir hier 2016, vor 10 Jahren, gegenüber gesessen?
Ja, vor 10 Jahren, ich habe es ja so ein bisschen so plakativ der toxisch-maskuline Macho genannt, den ich damals auf jeden Fall noch war. Also es gibt die Videos noch, ich habe die auch nie runtergenommen. Genau deswegen auch, weil ich es für mich selbst sehen will, woher ich komme und auch den anderen Menschen die Chance geben möchte, das einfach zu sehen, falls sie sich interessieren. Und damals war ich habe damals noch Kopf rasiert, ich war Bodybuilder, ich war tatsächlich schon in einer Beziehung, aber ich war nicht treu in dieser Beziehung, hatte Geheimnisse, hatte auch Sachen, wo ich das Gefühl hatte, die darf ich gar nicht teilen mit meiner Partnerin, das wäre einfach nicht gut, das macht man einfach nicht. Und hatte gleichzeitig auch ein ganz anderes Weltbild als heute. Also ich hatte noch das Gefühl, ein getrenntes Selbst zu sein, das gewinnen muss, das sich durchsetzen muss, das dominieren muss. Und heute, wenn ich jetzt so zurückschaue, merke ich immer mehr, dass wir sind nicht alle eins, aber wir sind alle verbunden. Und dadurch, dass wir alle verbunden sind, ist es mir heute möglich, trotzdem immer noch anderer Meinung zu sein mit Menschen und sehr viel auch zu debattieren und Argumente. Aber ich möchte sie verstehen, die gegenseitig. Ich möchte schlauer sein danach. Und damals war es noch so, dass ich das Gefühl hatte, ich weiß es eh besser und habe einfach so mein Ding durchgezogen und hatte eben auch so das Gefühl, ja, was Kritik von anderen, das beschäftigt mich nicht. Und heute gucke ich viel klarer hin und lasse mich auch ein auf andere Perspektiven. Ja, auch Podcasts haben sehr viel geholfen, in den letzten Jahren einfach mit Menschen zu sprechen, die ganz eine andere Lebensweise haben. Ja.
Also spätestens, wenn man sich deinen YouTube-Kanal anschaut und deine Podcast-Gäste, dann wird einem klar, du bist schwer in eine Schublade zu stecken. Also wenn man dich nur sieht, rein optisch, man sieht Fotos von dir, dann denkt man sich, ah, ich weiß genau, was das für ein Typ ist. Und dann beschäftigt man sich mit dir und man stellt fest, damn, I was wrong. Weil du bist ein Suchender, wie wir alle, oder?
Forschender.
Und ein Forschender.
Ich mag das Forschen. Ja, suchen muss ja immer heißen, ich möchte auch was finden. Und Forschen ist so, ich forsche, weil ich gerne forsche. Also Forschen hat schon die Qualität in sich, habe ich so das Gefühl.
Du bist Wassermann, ne?
Ja. Woher weißt du das?
Ich weiß, dass du Ende Januar Geburtstag hast.
Ja.
Und es passt natürlich zum Wassermann, diese Perspektive von außerhalb, sich die Dinge zu betrachten. Manchmal ein bisschen auch unemotional, so ein bisschen außen vor zu stehen. Ich bin Wassermann-Aszendent, deswegen kenne ich mich zufällig mit dem Sternzeichen aus. Was hat dich toxisch gemacht vor 10 Jahren? War es der Betrug? Waren es die Lügen? Was hat dich toxisch gemacht?
Also ich kannte vor 10 Jahren den Begriff gar nicht. Ich denke, da fängt es an. Oder? Man weiß nicht, was man nicht weiß. Und wenn ich jetzt so die Videos mir anschaue, da war ich einfach nicht ich selbst. Also ich habe noch Programme abgespielt, die ich von meinem Vater kannte und von anderen Männern. Viel von Filmen habe ich mir abgeschaut und habe entsprechend einfach so diese auch zum Teil, wie ich Frauen eher objektifiziert habe, wie ich Frauen einfach angeguckt habe und gedacht habe, boah, die ist geil. So, und ich hätte damals nicht mal das Wort toxisch genommen, aber wenn ich jetzt heute so ein bisschen schaue, jetzt heute verstehe ich es auch viel besser, weil ich selbst auch in meiner femininen Energie sein kann und auch mir erlaube, in dieser Energie zu sein und weiß mittlerweile auch durch viele verschiedene Erlebnisse, wie es sein kann, auch auf der Gegenseite zu stehen und dass das zum Teil unangenehm sein kann. Also ich war einfach zu stark in meiner eigenen Perspektive, ohne mich auf mein Gegenüber einlassen zu können, ohne wirklich zu verstehen, dass es da noch andere Gefühle gibt. Und mittlerweile, dadurch, dass ich jetzt diese Sensibilität habe, auch heute passiert es mir manchmal noch, dass ich sehr schnell was sage, was andere Leute triggert. Ich glaube, das gehört auch, ist auch Teil meiner Arbeit, ein bisschen zu provozieren manchmal, weil ich eben merke, dass es wichtig ist. Aber ich mache es nicht mehr so ohne Mitgefühl. Ich mach's von einer...
Triggern mit Mitgefühl.
Ja, einfach so ein bisschen so die Neugier zu triggern. So.
Okay, verstehe.
Und bei den Leuten, wo es möglich ist. Und damals war ich einfach so, hey, ich will dahin, let's go. Keine Sicht auf Verluste. Und wenn ich auch zurückgucke, Bodybuilding, weißt du, das ist so ein krasser Sport. Du bist so selbst absolviert, du guckst nur auf dich. Und wenn ich dann an meine Diät denke, ich weiß nicht, inwiefern du dich mit diesen biologischen Aspekten von Empathie beschäftigst, aber
noch nicht.
Aber je weniger, also je mehr du hungerst, je weniger Körperfett du hast, desto weniger Empathie hast du.
Ach was.
Weil es einfach nicht mehr dir dient zum Überleben. Zum Überleben brauchst du möglichst wenig Empathie, weil dann kannst du ein Tier umbringen, kannst dich durchsetzen. Also das heißt, ich bin dann wirklich fast schon so in so einer Art, in so einem Tunnelmodus gewesen, wo ich dann, ich kann mich erinnern, mit meiner Freundin auch gar nicht mehr, ich konnte mit ihr gar nicht mehr resonieren. So, ich war so tief drin in meiner eigenen Story und deswegen habe ich auch aufgehört mit dem Sport danach, weil ich einfach gemerkt habe, es tut mir psychisch nicht gut.
Mhm.
Trotz des drogenfreien Aspekts, dass ich das alles clean gemacht habe, das hat sich einfach nicht mehr stimmig angefühlt für mich. Ja.
Du hast eine wilde Kindheit gehabt auch, ne? Wilde Jugend.
Ja, also das ist auch wieder, auf der einen Seite ja, Und auf der anderen Seite denke ich mal, wenn ich so andere Stories immer wieder höre, in Relation zu, denke ich auch wieder, ich hatte Glück, ich war nie im Gefängnis, ich hatte nie wirklich starke so Probleme, ich bin nicht ins Heim geschickt worden, fast ins Heim geschickt worden, das hat gereicht, um mich psychisch auf jeden Fall eine gewisse Angst war das in der Zeit, oh scheiße, komme ich jetzt ins Heim. Aber das Krasseste bei mir war die Schule. Also ich bin in der Schule einfach so unten durch. Ich hatte einen Lehrer, einen sadistischen Lehrer, mit dem ich, den habe ich getriggert, der hat mich getriggert. Und dann, ich kann mich erinnern, es gab mal eine Situation, da wollte er mich nicht in die Pause lassen, weil ich meinen Pult nicht aufgeräumt habe. Und dann, der hat mich schon den ganzen Tag schikaniert und dann bin ich ausgerastet und habe einen Stuhl genommen und wollte ihm den an den Kopf werfen, hat ihn dann abgefangen zum Glück. Aber dann kam ich halt vor die Schulkommission. Dann haben das die Eltern der anderen Kinder gehört, dass der Mischa da so ausflippt. Und dann hatte ich plötzlich auch nicht mehr den gleichen Kontakt zu den Freunden, weil die Eltern dann meinten, ja, mit dem spielst du lieber mal nicht. Und dann habe ich halt zum ersten Mal dieses Gefühl von Ausgrenzung so gespürt. Also die Schulzeit war eigentlich das Allerhärteste. So in der Familie, obwohl meine Eltern sich auch früh geschieden haben, hatte ich immer das Gefühl von meinen Eltern jetzt, also das zu kriegen, was ich gebraucht habe. Ich habe mich immer sicher gefühlt. Ich habe mich nicht immer verstanden gefühlt. Das nicht. Aber sicher habe ich mich gefühlt und ich hatte nie das Gefühl irgendwie, dass jetzt irgendwie existenziell was fehlt.
Mhm. Ja. Wie alt warst du, als es passierte mit dem Lehrer?
Das muss, glaube ich, in der vierten Klasse gewesen sein.
Nein.
Ja, dritte oder vierte Klasse.
Ich finde das immer ganz interessant, weil ich bin ja auch eine Forschende. Wenn du so viel Ungerechtigkeit erfahren hast in Schulkontexten und darüber sprechen wir, finde ich, wenn wir über Trauma sprechen, noch viel zu wenig, was in der Schule passiert tatsächlich durch Ausgrenzung, Abwertung, Mobbing und so weiter, auch durch Lehrer. Und wenn dann etwas in dir erwacht, was das nie mehr passieren lassen will, also indem du in den Bodybuilding-Sport gehst, also sprich wirklich ein echt richtig starker Mensch wirst, glaubst du, es war unbewusst irgendwie mit einer Entscheidung dafür, dass irgendwas in dir gesagt hat, das lasse ich mir nie wieder gefallen und ich werde jetzt so stark, dass mir das nicht mehr passiert?
Also ich hatte ja lange gewartet, bis ich überhaupt was gemacht habe. Ich war sehr faul, also auch mit 16, 17 hat mich das überhaupt nicht gekratzt, irgendwas zu machen. Ich war ja so ein ADHS-Kind, das sich nie auf etwas wirklich fokussieren konnte. Und mein Vater hat früher sehr viel Sport gemacht, er hat auch Bodybuilding-Wettkämpfe gemacht und er war immer mein Vorbild. Und ich weiß nicht, warum ich das dann trotzdem nicht gemacht habe, aber es war dann ich hatte eine Diagnose, Skoliose, und da hat die Physiotherapeutin irgendwie mir ins Gewissen geredet. Im richtigen Moment hat sie mir gesagt, wenn du da jetzt nichts machst mit deinem Körper, dann wird das nicht einfacher im Alter. Und das hat irgendwie Klick gemacht bei mir. Ich hab's dann zwar nicht geschafft, zur Physio zu gehen, wie sie mir das empfohlen hat, aber sie hat dann gesagt, dann geh wenigstens ins Krafttraining. Und im Krafttraining ist was Spannendes passiert. Und zwar, ich habe einfach innerhalb von 2-3 Monaten so viel Muskelmasse aufgebaut, wie andere es in mehreren Jahren nicht geschafft haben. Und die haben mir das dann auch gesagt, dieser Mischa, entweder du lügst uns alle an und nimmst irgendwelche Steroide oder du bist gesegnet mit deiner Genetik. Und das war das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, wow, ich kann ja was, wirklich gut. Also das war eigentlich eher die Motivation zu wissen, okay. Wow, ich kann ja wirklich was. Weil bis zu diesem Punkt war ich so, ja, ich bin in der Schule war ich durchschnittlich. Meinen ersten habe ich dann auch in den Sand gesetzt. Und ich war nie wirklich gut in etwas, also richtig gut. Mhm. Und das Gefühl dann im Sport so richtig gut zu sein und dann natürlich auch plötzlich die Frauen, die dann mich angeguckt haben, die mich vorher nie angeguckt hätten und dann ich so, wow, machen wir mal weiter. Also ich glaube, es war eher das, ja, weil dieses Ohnmachtsgefühl des Menschen, so dieses Gefühl, das passiert mir nie wieder, das hatte ich schon sehr früh als Kind, eben dadurch, dass ich schon in der Schule, ich habe mir nie auf die Fresse hauen lassen, ich habe immer zurückgehauen, ich habe immer zurückgegeben, also ich war jetzt nicht so jemand, der Sachen mit sich hat machen lassen, also das habe ich nie gehabt, dieses Gefühl, boah, ich muss es irgendjemanden zurückgeben oder stark werden. Das war eher so dieses Gefühl Orientierungslosigkeit. So wofür, was? Weil ich war 16, als ich aus der Schule gekommen bin und dann muss man plötzlich wissen, was man tut.
Ja, verrückt.
Und ich so, hä? Mit 16 soll ich jetzt wissen, was ich will? Und ich wusste es einfach nicht. Und das war, glaube ich, ein spezielles Gefühl für mich. So.
Das wäre zum Beispiel, das ist schön, was du gerade beschrieben hast. Du hast ja mit Verena König auch schon gesprochen in deinem Podcast. Also hast dich mit Trauma schon viel beschäftigt. Mhm. Ich habe sehr gelacht über, ich habe die Folge noch nicht gesehen, aber über deine Überschrift mit der Stefanie Stahl-Folge, wie Stefanie Stahl mich auseinandernimmt. Ja. Ich glaube, ihr trefft euch auch nochmal dieses Jahr, ne? Hat Leon mir erzählt, der Leon Heimann, der wird auch zu Gast sein bei mir jetzt. Und das, was du gerade beschreibst, ist so ein Phänomen unseres Gehirns. Nichts ist erfolgreicher als Erfolg. Also sprich, wenn das Gehirn checkt, wenn ich das mache und ich bekomme Anerkennung und Wertschätzung, dann mache ich davon mehr. Und wir haben im Vorgespräch kurz über Narzissmus gesprochen. Das wäre zum Beispiel eine narzisstische, ganz normal menschliche, positive Strategie. Mhm. Also was überhaupt nichts Pathologisches oder Giftiges ist, sondern einfach was ja auch Gutes, was uns ja etwas Gutes machen lässt.
Ja, bis es eben dann nicht mehr intrinsisch wirklich, also das Bodybuilding hat mir gedient, aber dann davon wegzukommen, war wie von einer Droge wegzukommen. Mhm. Weißt du, also ich sehe, was du meinst, das ist ein Momentum, der kreiert wird, aber als ich dann gemerkt habe, ich will das nicht mehr, da musste ich ja sozusagen, bei mir war es ja auch meine Existenz, also ich habe ja auch mein Geld damit verdient, ich musste dann sozusagen vom Tropf oder von der Droge weg, für diese Anerkennung jetzt zu kriegen. Und dann habe ich angefangen, über Mindset zu sprechen und über Psychologie und Philosophie. Ich hatte nichts vorzuweisen in diesem Bereich. Meine Follower haben sich um 60-70% reduziert. So.
Weil die sich gedacht haben, was mit ihm jetzt los ist.
Ja, warum redet der jetzt plötzlich nicht mehr? Also warum macht er nicht Sport? Und deswegen kann ich sagen, ja, ich gehe mit dir mit, aber man muss dann irgendwann trotzdem den Switch machen, um wirklich aus sich heraus zu kreieren. Aber das ist natürlich auch wieder ein Luxus, eine Luxusthematik heute. Immer wenn ich über das spreche, merke ich, dass es für viele Menschen so wie auch ein Angriff ist, wenn ich das sage, weil auch ein Lohn ist ja irgendwo Erfolg, oder wenn ich Geld kriege, dann ist ja das auch wieder so ein Zeichen von, oh ja, das funktioniert.
Naja, es ist das, was du gemacht hast, was wir alle ja machen, ist ja sehr identitätsstiftend. Mhm. Und wenn das dann wegfällt, dann, und das hat ja auch bei dir stattgefunden, und das ist vielleicht eine schöne Überleitung auch zu deinem Buch, in dem du uns ja auch mitnimmst auf eine Reise, auf die du dann 2016 gegangen bist und die dich auch an ganz schöne Grenzen geführt hat. Wenn diese Identität des in deinem Fall Bodybuilders wegfällt, wer bin ich denn dann?
Genau.
Also, wer ist denn Mischa Janitz, wenn er nicht Bodybuilder ist?
Genau.
Und das führte auch bei dir zu einer ganz schön großen Krise.
Ja, es war eine gute Krise, die ich auch gebraucht habe. Und das ist eben auch der Grund, warum du ja gesagt hast, man kann mich nicht wirklich in eine Box stecken.
Ich finde es super interessant, das ist toll.
Das habe ich dann wirklich auch für mich so entdeckt, dass das das größte Geschenk ist. Weißt du, unabhängig davon, eben, ich könnte heute wahrscheinlich finanziell 10 oder 50 Mal mehr auf dem Konto haben, wenn ich mir so ein bisschen anschaue, wer da dran geblieben ist. Aber diese Freiheit, diese Vielseitigkeit, die das Leben bereithält, wenn man einfach sich auf alles einlassen kann und gleichzeitig aber eben auch dem folgt, immer was wirklich da vor dir ist, das ist schon ein Geschenk. Also deswegen, das hat mich irgendwo auch freier gemacht, diese Krise, wenn man sie so will, diese sehr frühe Midlife-Crisis, die ich hatte mit 24.
Magst du uns mal ein bisschen mitnehmen in die Zeit, die danach folgte und die dann letztendlich zu deinem aktuellen Buch geführt hat? Das jetzt alles durchzugehen, das würde wahrscheinlich den Rahmen dieser Podcast-Folge sprengen, und wir möchten ja auch, dass sich die Menschen mit deiner Geschichte beschäftigen. Aber das, was du teilen magst, was passierte dann?
Also ich habe 2015 mich zum ersten Mal verliebt. Mhm. Bis zu diesem Punkt wusste ich nicht mal, was Liebe ist. Ich hatte sehr oberflächlichen Kontakt mit Frauen. Ich war sogar in einer dreijährigen Beziehung mit einer Frau, wo ich eigentlich 3 Jahre lang mich gefragt habe, also jetzt im Nachhinein so, was war das eigentlich? So am Wochenende sich treffen, ab und zu mal so in den Urlaub, aber da war nie wirklich eine tiefe Liebe vorhanden. Und das habe ich dann gemerkt, weil ich dann meinen heute besten Freund kennengelernt habe und gemerkt habe, dass ich mit dem emotional mehr Verbindung habe als mit dieser Frau, und dann wusste ich halt, ich muss das beenden. Und dann habe ich diese Frau kennengelernt und mich von Anfang an wirklich in sie verliebt und hatte dann ziemlich am Anfang eben auch in den ersten Monaten schon so eine Challenge, so eine Herausforderung, weil ich in der Zeit halt auch mit anderen Frauen in Los Angeles Kontakt hatte Und als ich dann das erste Mal mit ihr darüber geredet habe, ist dann sehr schnell herausgekommen, dass es für sie ein absolutes No-Go ist, dass ich jetzt hier da noch mit irgendwelchen anderen Frauen in Kontakt bin. Und das war dann so das erste Mal, wo ich verstanden habe, oh wow, wenn man in eine richtige Beziehung geht, auch wenn da Liebe ist, es ist trotzdem irgendwo eine Vertragsverhandlung. Und die Person, die besser weiß, was sie will, hat in der Regel den Vorteil. Und das war damals sie. Also ich wusste, dass ich auf keinen Fall, was ich damals wusste, ist, ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, mit 24 zu sagen, das ist die letzte Frau, mit der ich in meinem Leben schlafen werde. Das war für mich ganz klar. Und das habe ich ihr auch so gesagt, aber ich habe ihr das nicht so gesagt im Sinne von, ich möchte auf jeden Fall auch andere Beziehungsmodelle erforschen mit dir, ich möchte offen sein, sondern es war für mich so, ja, mal schauen. Aber jetzt gerade, wenn du sagst, ich soll diesen Kontakt mit den anderen Frauen abbrechen, dann mache ich das, weil so eine Frau habe ich einfach nie wieder kennengelernt. Mhm. Also habe ich vorher nie kennengelernt. Und ein Jahr später war ich dann auf Ibiza nach dem Wettkampf und habe zum ersten Mal wieder gefühlt, habe zum ersten Mal wieder genug gegessen, um zu fühlen. Da war sie dann nicht dabei, da war sie gerade noch in Amerika. Und da hatte ich dann eine Erfahrung in einem Club auf MDMA. Mhm. Ich weiß nicht, inwiefern du die Substanz kennst.
Also ich bin überhaupt kein Konsument, okay. Aber ich weiß, was MDMA ist. Ja. Wird ja auch übrigens ja in Therapiekontexten ganz gut erforscht.
Unglaubliche therapeutische Implikationen.
Genau. Ja. Und ist ja so gilt, also war als Ecstasy bekannter früher und ist so die Droge der Liebe.
Ja, ist die Droge der Liebe, erhöht extrem das Empathievermögen und senkt das Angstzentrum. Mhm. Und dann war es an diesem Abend so, dass ich da eine Frau kennengelernt habe. Sie ist auf mich zugekommen, wir haben getanzt, wir haben uns umarmt und irgendwann haben wir uns geküsst. Und dann hatten wir eine wunderschöne Nacht zusammen bei ihr. Das habe ich auch im Buch wirklich so beschrieben. Und da gab es keinen Moment, in dem ich irgendwie das Gefühl hatte, da läuft jetzt was falsch oder ich mache was Falsches. Es war einfach, und ich war auch nicht betäubt wie auf Alkohol, wo ich nicht so richtig wusste, was ich mache. Ich war voll da, voll präsent mit ihr, es hat sich alles richtig angefühlt. Und erst am nächsten Morgen, als ich aufgewacht bin, kam die Scham zum ersten Mal oder vielleicht sogar, ich weiß nicht mal mehr, ob ich Scham oder Schuld oder Angst oder alles zusammen war, aber es war auf jeden Fall eine überwältigende, etwas, was ich noch nie gefühlt habe, weil ich wusste, das war nicht richtig, aber es hat sich doch so richtig angefühlt in dem Moment. Und ich habe mich dann entschieden, das für mich zu behalten. Und um jetzt ein bisschen nach vorne zu gehen, also wo das Buch anfängt, ist eigentlich nicht bei der Story, sondern es fängt eigentlich ganz am Schluss dieser Beziehung an, die dann nach 5 Jahren geendet ist, wo sie mir dann gesagt hat, also ich habe ihr das übrigens bis nach der Trennung nie gestanden. Also ich habe das immer für mich behalten. Und das Buch fängt dann mit ihrer Aussage, Misha, du hast mich noch nie geliebt. Du weißt doch gar nicht, was wirkliche Liebe ist. Und das war auch der Grund, warum ich dann angefangen habe, mich mit diesen ganzen Themen zu beschäftigen und mich auch zu fragen, was ist Liebe überhaupt? Wenn sie sagt, wenn die Frau, die mich am besten kennt, die 5 Jahre neben mir war, jetzt gerade das, natürlich, jetzt im Nachhinein weiß ich, sie hat es damals in diesem Affekt auch gesagt, in der Enttäuschung, in der Wut, in der Rage. Aber damals war das für mich so, oh wow, ich fühle mich gerade sehr falsch. Ich fühle mich fast schon so wie so der Täter, der jetzt da eine Frau 5 Jahre lang gefangen gehalten hat und ihr ein Gefühl gegeben hat, was jetzt scheinbar nicht stimmt.
Also es hat dich nachdenklich.
Habe ich sehr nachdenklich gemacht.
Was ja schon, wenn ich da kurz eingreifen darf, was ja schon sehr außergewöhnlich ist, du hättest ja einfach nur auch sagen können, ja, blass mir mal einen Schuh auf. Also es hätte ja auch einfach an dir abprallen können und es wäre dir egal gewesen. So, aber das war es ja nicht.
Nee, das war's nicht. Und das Ding ist halt auch, die Trennung ist ja entstanden, weil ich dann eben ein Jahr zuvor, also nachdem ich mich verlobt habe, habe ich eine Frau kennengelernt an einem Abend in Tulum. Da war meine Freundin gerade über Weihnachten bei ihrer Mutter in Hawaii. Und ich hatte an diesem Abend nichts vor und hab so ein Mädchen, das mich im Gym angesprochen hat, angeschrieben, ob sie eine gute Party kennt. Und mit ihr bin ich dann an so eine Party und habe mich den ganzen Abend mit ihr unterhalten. Also wir haben uns nicht geküsst, wir hatten keinen Sex, wir haben uns einfach stundenlang unterhalten. Und mit ihr, sie war damals in einer offenen Beziehung, sie hat zum ersten Mal auch irgendwie, also zum ersten Mal hatte ich das Gefühl, einen verlorenen Teil, so heißt das Kapitel, der verlorene Teil in mir. Zum ersten Mal hatte ich das Gefühl, eine Person vor mir zu haben, vor der ich mich nicht verstecken muss. Der ich sogar sagen konnte, hey, ich habe meine Freundin betrogen und es beschäftigt mich heute noch. Und in dieser Nacht ist so etwas, ey, ich habe mich sicher gefühlt. Mhm. Vielleicht ist es auch das, ich habe mich in der Beziehung mit meiner damaligen Verlobten auch nie sicher gefühlt, wirklich komplett ich zu sein, weil ich halt schon von Anfang an gewisse Kompromisse gemacht habe, mich so ein bisschen verstellt habe. Ist auch einer meiner größten Lernerfahrungen heute, dass wenn wir am Anfang einer Beziehung so dieses Leistungsverhalten zu stark spüren in uns, dass das sehr in den Schwanz beißen wird später. Weil je mehr wir uns verstellen am Anfang, desto höher wird dann auch der Abfall sein, wer wir wirklich sind. Ja, und dadurch, dass diese Beziehungen, also diese Begegnung entstanden ist, und ich konnte das auch keine Sekunde dann für mich behalten. Ich habe dann meine Freundin angerufen und interessanterweise war das für sie ganz schlimm, so zu hören, dass ich jetzt auf emotionaler Ebene etwas spüre mit einer Frau. Und ja, das war dann so der Auslöser und dann auch der Zusammenbruch, der dann über ein Jahr passiert ist, wo ich dann versucht habe, nachdem es ziemlich wild wurde, also wir haben dann uns getroffen, zu dritt, haben versucht, hey, was heißt das jetzt? Ich wurde immer wieder gefragt, liebst du sie wirklich? Und ich habe gesagt, nein, ich liebe sie nicht. Ich habe versucht, das wegzudrücken. Es wäre ja verboten gewesen, mich jetzt zu verlieben in eine andere Frau, wenn ich verlobt bin. Und das war dann halt so diese Zeit, wo ich dann wirklich so mit mir selbst gerungen habe und mir das nicht eingestehen wollte. Und dann hat das eine zum anderen geführt. Irgendwann musste ich dann Tulum wirklich alleine verlassen. Ich musste dann alleine rausfliegen, weil ich gemerkt habe, dass ich sonst da nicht mehr klarkomme, weil es waren einfach eben, wir waren so in einer Dreierbeziehung, die aber nicht wirklich eine Dreierbeziehung war, weil sie sich nicht verstanden haben, die Frauen.
Also es klingt nach viel Drama.
Sehr viel Drama, oder? Und damals, es gab einen Teil in mir, der hat das auch irgendwie geil gefunden, weil was so spannend war, und das ist wirklich auch sehr ein kontroverser Teil im Buch, aber wenn du willst, kann ich das mal so teilen. Also ich hatte immer eine sehr schöne sexuelle Verbindung mit meiner Freundin, immer.
Mit deiner Verlobten?
Mit meiner Verlobten damals. Das hat wirklich über 4-5 Jahre hat das super funktioniert, bis dann Covid kam und wir zum ersten Mal 6 Wochen lang in einer Wohnung waren. Und dann auch, das hat dann irgendwie zu so einem Abfallgefühl geführt.
Also ihr hattet davor eigentlich so eine Fernbeziehung, immer so kurze?
Nee, wir waren zusammen, 5 Jahren.
Nee, ich meine, also aber ihr habt nicht zusammen gelebt?
Doch.
Kontinuierlich?
Ah, okay. Doch, wir sind zusammen rumgereist um die ganze Welt. Wir haben zweimal, also 3-5 Mal um die ganze Welt in 5 Jahren. Und das war eben für mich so das Unglaubliche. Deswegen hatte ich auch so lange nicht das Bedürfnis, jetzt irgendwie groß mit anderen Frauen was zu machen, weil es einfach gepasst hat. Aber dann kam dann eben dieses Bedürfnis irgendwie so nach Covid, wo ich nach 6 Wochen in dieser Wohnung war mit ihr und dann irgendwie gemerkt habe, hey, ich brauche wieder so, ich will wieder die Freiheit. Und dann kam diese Diskussion wieder und ich weiß gar nicht, wo ich gerade war.
Die Zeit, in der ihr quasi zu dritt auch versucht habt, Lösungen zu finden, viel Drama.
Genau, es war viel Drama und dann, als wir dann in Mexiko waren und ich die andere Frau kennengelernt habe, die übrigens heute meine Freundin ist, mit der ich jetzt auch ein Kind haben werde.
Ja, du bist Vater.
Also das ist eben auch nochmal so ein Teil der Story, also hätte ich auch nie geglaubt, dass das irgendwann passiert. Und in der Zeit ist was Spannendes passiert, weil wir hatten dann die Sexualität hat dann so ein bisschen, ist dann so ein bisschen abgeflacht über das Jahr. Und interessanterweise, als diese neue Frau ins Bild gekommen ist, ist die Sexualität auf ein Level hochgestiegen. Das haben wir alle noch nie erlebt. Also das war auch, also meine Ex-Verlobte hat damals auch gesagt, wir hatten schon immer guten Sex, aber danach war er halt noch viel besser. Und heute verstehe ich es natürlich ein bisschen besser, weil es ist so dieses, auf Englisch sagt man Competition Anxiety, also wenn man so eine Art...
Hängt man sich richtig rein.
Ja, man hängt sich dann so richtig rein und das hat mir dann am Anfang natürlich auch irgendwie Spaß gemacht, so zu merken, so wenn zwei Frauen in Konkurrenz miteinander sind, dann wollen beide sich irgendwie so wie beweisen und am Anfang fand ich das cool, aber ich habe dann immer mehr gemerkt, wie das Drama am nächsten Tag war es nicht wert. Und dann musste ich irgendwann komplett raus, bin dann einen Monat lang alleine gewesen mit mir und habe dann nach einem Monat für mich die Entscheidung getroffen, ich vergesse die Frau, die ich da kennengelernt habe und gehe wieder zurück zu meiner Freundin. Mhm. Und diese Entscheidung, das war zwar für die Gesellschaft und für mein Gewissen, war das die richtige Entscheidung, aber mein Körper wurde zum ersten Mal krank, als ich diese Entscheidung getroffen habe. Das war das härteste Jahr meines Lebens. Ich hatte eine Zyste, die sich in meinem Mund gebildet hat und musste die zweimal rausoperieren, ist immer wieder gekommen. Und da wusste ich dann irgendwann eben auch, da ist irgendwas nicht gut.
Hast du die Wahrheit nicht gesprochen?
Genau. Ja. Ja.
Zeit für eine wichtige persönliche Message für euch und euer Wohlbefinden. Jetzt im Frühjahr möchte ich den Fokus wieder einmal ganz explizit auf Proteine legen, die bei vielen Menschen in der Ernährung häufig zu kurz kommen und das ist auf Dauer gar nicht so gut. Proteine sind super wichtig für unseren Körper. Sie helfen beim Muskelaufbau, sie halten uns satt und sie sorgen dafür, dass Zellen, Haut und Haare gesund bleiben. Auch unser Immunsystem braucht Eiweiß, um uns fit und widerstandsfähig zu halten. Wenn wir zu wenig davon bekommen, dann kann es schnell zu Müdigkeit, zu Muskelschwund oder auch zu brüchigen Nägeln kommen. Außerdem sind Proteine richtig wichtig für unser Nervensystem. Sie unterstützen nämlich die Signalübertragung im Gehirn und halten uns so mental auf Zack. Stichwort Neurotransmitter. Im Sortiment von meinem Partner Koro kommen natürlich auch die Veganer in Sachen Eiweiß voll auf ihre Kosten. Ihr findet im Shop super leckere pflanzliche Proteinshakes, ganz unterschiedliche köstliche Proteinbars und natürlich ohne Ende Nüsse, Nussmusse oder Hülsenfrüchte, die auch voller Proteine sind und die euch helfen, auf eure tägliche Menge an Eiweiß zu kommen. Wie immer gibt's für euch als meine Community mit dem Code GETHAPPY 5% auf das komplette Sortiment im Onlineshop. Den Link, den findet ihr wie immer in den Shownotes. Woran liegt es deiner Meinung nach, dass wir... Warum wollen wir besitzen in der Liebe?
Ich frage mich, das ist eine sehr gute Frage. Und ich kann dir die Antwort geben, die ich gefunden habe im Schreiben des Buchs. Aber ich weiß nicht, ob sie dich befriedigen wird oder ob das die richtige Antwort ist.
Ich weiß nicht, ob ich die Antwort bis ans Ende meines Lebens noch für mich finde, aber ja. Es interessiert mich, mich darüber auszutauschen.
Ja, ich glaube, weil die Frage, warum wollen wir besitzen in der Liebe? Ich weiß nicht, ob es wirklich so ist. Ich glaube, dass wir noch nicht so lange überhaupt wirklich besitzen wollten. Ich glaube, die Idee von Besitz ist was sehr Neues. Ich glaube, die Liebe gab es schon vor dem Besitz. Und ich glaube, der Besitz, die Idee, dass, oder? Wir waren ja mal so Sammler und Jäger und da gab es halt 150 Leute in einem Stamm und da gab es halt ein paar Männer und ein paar Frauen und dann hatten halt, hatten die Frauen dann Kinder und alle haben dann auf die Kinder aufgepasst. Das war einfach ein Stamm. Und ja, da gab es wahrscheinlich dann den ein oder anderen Mann, der halt vielleicht mit mehreren Frauen Kinder hatte, aber das hat jetzt nicht geheißen, dass die anderen Männer deswegen gesagt haben, oh, auf dieses Kind passe ich jetzt nicht auf. Das wurde ja auch nicht zugeordnet. Das war einfach, hey, wir sind einfach ein Tribe. Und wenn ich jetzt mir das so vorstelle, dann haben wir uns immer mehr domestiziert, wurden immer mehr so, haben uns immer mehr so auf, ja, wir sind jetzt hier und das ist unser Land und das besitzen wir. Und dann kam natürlich irgendwann die Idee, hey, wenn ich dieses Land besitze, dann muss ich ja auch wissen, wem gebe ich dieses Land, wenn ich nicht mehr da bin. Und dann, was sind denn meine Kinder? Ah, das sind meine Kinder. Okay, und wie kann ich sicherstellen, dass ich weiß, was meine Kinder sind? Ja, indem ich natürlich die Frau besitze. Und dann, so ist in meinen Augen das alles ein bisschen entstanden, dass wir dann plötzlich die Idee hatten von Besitz und das gehört mir und das sind die Regeln, das ist die Ordnung. Andere würden sagen, es ist das Patriarchat. Ich würde einfach sagen, es ist einfach die Evolution der menschlichen sozialen Dynamiken, die sich da ergeben hat. Und ich glaube, dadurch ist dann auch immer mehr dieses Thema entstanden von mehr. Also es ist nicht, ich sage nicht, dass wir nicht eifersüchtig waren. Ich glaube, es gibt so ein territoriales, wie auch bei den Tieren, das siehst du ja auch, es gibt ein territoriales, instinktives Eifersuchtsthema in jedem Menschen. Mhm. Das kann man auch nicht transzendieren, da kann man auch keine Traumaarbeit machen, um irgendwann nicht mehr eifersüchtig zu sein. Das ist nämlich so eine Falle, die so in dieser freien Liebesszene so ein bisschen propagiert wird. So, ja, wachs William. Nur über dich hinaus und dann wirst du keine Eifersucht mehr spüren.
Ja, ich frage deswegen, weil ich hatte tatsächlich schon, also in Berlin gibt's ja viele Kommunen, wo man das auch lehrt, wie das geht mit offenen Beziehungen und so. Und ich habe schon mehrere Gespräche mit Menschen darüber geführt, die in offenen Beziehungen leben. Und kein Paar konnte mir glaubhaft versichern, also für mein Gefühl war immer einer dabei, der wahnsinnig darunter gelitten hat und es nur gemacht hat, damit er die Partnerin oder den Partner nicht verliert. Hat gesagt, okay, wir machen die Beziehung auf. Und gleichzeitig verstehe ich, also ich, Monogamie funktioniert ja nachweislich irgendwie nicht in unserer, zumindest nicht bis zu einem gewissen Alter. Ja. Du bist jetzt sehr viel jünger als ich. Ich glaube, wenn man dann irgendwann mal vielleicht die 50 überschritten hat, wird es vielleicht auch einfacher.
Wahrscheinlich.
Das mag schon sein, weil vielleicht auch aus biologischen Gründen, weil Männer nicht mehr ihren Samen verbreiten wollen überall und Frauen können keine Kinder mehr bekommen. Und mich fasziniert und beschäftigt dieses Thema seit so vielen Jahren. Und ich habe für mich final noch keine Antwort gefunden. Ich kann mir das gedanklich vorstellen und gleichzeitig weiß ich, ich glaube, ich so mit meinem Bindungstrauma, meiner Bindungsangst und gleichzeitig aber Verlustangst, boah, für mich wäre es, glaube ich, schwierig. Aber meine spirituelle Seite, es gibt ein Lied von einer deutschen Band, die heißen Wir sind Helden und die haben einen Song mal geschrieben, der lautet: Ich werde mein Leben lang üben, dich so zu lieben, wie ich dich lieben will, wenn du gehst. Und es hat mich schon vor 20 Jahren total ins Herz getroffen. Und ich möchte eigentlich das sein, aber ich muss leider gestehen, das gelingt mir nicht.
Ja.
Also da schiebt sich irgendwie mein Ego, meine Verletzung, mein Selbstwert schiebt sich dazwischen.
Ja. Ja, ich ich will da auf jeden Fall nochmal hinkommen. Ich will noch abschließen, also diese territoriale Eifersucht, das ist nämlich nicht die, die mit einem Bindungstrauma zusammenhängt. Das ist die, die wir alle in uns tragen. Oder also ich als Mann spüre immer, wenn meine Frau mit einem anderen Typen sehr präsenten Augenkontakt und ein Gespräch führt. Das spüre ich einfach. Das heißt aber noch nicht, dass ich das jetzt irgendwie als was Gutes oder was Schlechtes interpretieren muss. Ich spüre es einfach. Mhm. Und das, was dann aber danach kommt, das ist dann eben die emotionale Eifersucht. Also die ist dann an Traumas und an Selbstwert gebunden. Und was ich sagen kann selbst, ist, dass ich auch das schon gespürt habe, auch auf dieser Ebene. Also ich bin auch nicht komplett verschont von Eifersucht auf der emotionalen Ebene. Ich muss aber sagen, dass ich doch glücklicherweise sehr im Vertrauen mit mir selbst bin und auch weiß, wer ich bin. Und ich vergleiche mich entsprechend dann auch nicht mit Männern. Außer eben, es kommt dann irgendwann mal ein Mann, der irgendwas, wo ich selbst unsicher bin, das ist es ja nämlich, dort, wo du selbst die größte Unsicherheit hast, dort kann es dann passieren. Was ich aber wirklich sagen kann, ich hab andere Erfahrungen gemacht in offenen Beziehungen, also auch mit anderen Menschen, mit denen ich gesprochen habe. Es kann auch auf Gegenseitigkeit beruhen, aber das geht nur in Beziehungen, wo wirklich ein Fundament besteht, in dem sich beide wirklich sicher fühlen. Und ich glaube, das ist das, was ich erst auch zum Beispiel durch Verena König so richtig verstanden habe. Also ich habe sie deswegen auch in meinem Buch erwähnt, weil sie hat mir da nochmal so ein Nugget dazugegeben. So vor allem im sexuellen Kontext ist Sicherheit das A und O. So. Und wenn die Sicherheit nicht da ist, wenn ich oder wenn meine Freundin jetzt als Beispiel der anderen Frau nicht vertraut, wie damals meine Ex-Verlobte, meiner jetzigen Freundin nicht vertraut hat, dann kann man da nichts machen.
Also wenn es jetzt wirklich eine offene Dreiecksbeziehung zum Beispiel wäre.
Als Beispiel. Oder es gibt ja viele Leute, die, also ich stehe jetzt nicht so drauf, aber es gibt ja auch viele Leute, die gehen dann so in Clubs und treffen sich mit Paaren. Habe ich jetzt noch keine Erfahrung damit gemacht. Aber wenn ich jetzt so daran denken würde, dass ich jetzt in einem Club irgendwelche fremden Leute treffe, mit denen Sex habe oder ein anderer Mann mit meiner Freundin Sex hat, den ich noch nicht mal kenne und dem ich nicht vertraue, das fühlt sich für mich komplett unstimmig an. Wenn ich aber daran denke, dass das Menschen sind, die ich wirklich, wirklich, wirklich liebe im besten Fall auch und denen vertraue. Und das ist das, was ich so ein bisschen versuche, den Leuten zu erklären, ohne dass ich jetzt sage, das muss man erreichen im Leben, aber je mehr ich dem Leben vertraue, je mehr ich mir selbst vertraue, desto mehr kann ich auch mein Herz öffnen und andere Menschen reinlassen und denen vertrauen. Und desto weniger fühle ich eine Getrenntheit mit diesen Menschen.
Mhm.
Oder jetzt, wir kennen uns noch nicht lange, deswegen ich spüre jetzt schon, dass du dort sitzt und ich hier sitze und wir gerade uns eine Resonanz versuchen aufzubauen. Aber das sind natürlich viele Sachen, wo ich nicht weiß, was denkst du darüber, was geht in deinem Kopf vor. Aber je länger ich mit einer Person wirklich in einem gemeinsamen Beziehungsraum Zeit verbringe und diese Person wirklich verstehe und gewisse Sachen, die sie sagen, auch wirklich auf Handlungsebene entstehen und eine Kongruenz entsteht zwischen Denken, Sagen und Fühlen und Handeln, desto weniger fühle ich da dann auch eine Bedrohung. Und das ist das, was ich wirklich auch in offenen Beziehungen sage. Also das beste Beispiel, warum ich mich jetzt zum Beispiel als offen bezeichne, ich habe jetzt wieder wunderschönen Kontakt mit meiner Ex-Verlobten.
Mhm.
Ich habe ihren Ehemann kennengelernt. Sie ist wieder total offen mit meiner jetzigen Freundin. Ich habe mit zwei von den Ex-Freunden von meiner Freundin habe ich einen super Kontakt. Der Dan zum Beispiel, den ich auch im Buch erwähne, der war mit ihr in einer Beziehung, als ich noch gar nicht mit ihr in einer Beziehung war. Mit dem hatte ich eine Freundschaft aufgebaut, die so tief war, dass er gesagt hat, hey Mischa, ich fühle nicht mal mehr irgendeine Konkurrenz mit dir gegenüber ihr.
Mhm.
Also das
kenne ich auch.
Das ist sehr heilend, auch unter Männern, weil unter Männern gibt es schon immer so dieses Ego-Ding. Also das ist ja auch spannend übrigens, also wenn wir von Eifersucht sprechen, Männer haben viel stärkere, also bei Männern ist Eifersucht so stark gepolt, weil sie natürlich auch, also bei Männern ist das biologisch so programmiert, weil wenn jetzt sagen wir jetzt mal, ein anderer Mann mit meiner Frau genau dann schläft und sie schwanger wird und ich dann sozusagen nicht weiß, dass das nicht mein Kind ist, dann bin ich dann 9 Monate später der Vater, der sozusagen ein Kind aufzieht, das nicht meine Gene hat. Das heißt, in uns ist Eifersucht sehr stark angelegt. Zu einem Punkt, wo ich sage, dass Männer, es gibt 3 Arten von Männern, sagt man immer, die ihre Frau in flagranti erwischen. Der eine, der bringt den anderen Typen um, der andere bringt seine Frau um und der dritte bringt sich selbst um. So. Und ich kann mich erinnern, es gab einen Moment mit meiner Ex-Verlobten, als wir dann so ein bisschen offen waren, wo sie auch mit einem anderen Typen was hatte, den ich auch kannte und der scheinbar auch so ein bisschen versucht hat, sie so zu manipulieren, so zu erzählen, was so bei mir falsch läuft.
Warte, ich will raten. Du wolltest auf jeden Fall ihn umlegen.
Ich hatte einfach das Gefühl, der Typ, der könnte gefährlich werden und was bei mir passiert ist, Eifersucht triggert in Männern dann auch Paranoia. Also wo dann wirklich so Wahngedanken angefangen haben und ich wirklich so überlegt.
Die kenne ich auch als Frau.
Die kennst du auch? Ja. Okay, gut, dann reden wir gleich.
Also jetzt nicht mehr so wie früher, aber so vor 10 Jahren noch. Ja.
Ja, da war ich dann so, okay, wenn hart auf hart kommt, muss ich den Typen umlegen. so Gedanken kommen dann hoch.
Ja, es ist ja schon verrückt, was ich dir verstanden.
Heute lachen wir alle drüber. Heute lachen wir über alles, weil heute wissen wir eben, das sind so niedrige Bewusstseinsebenen, die man eben kommt, wenn man nicht sicher ist, wenn man nicht vertraut, wenn man lügt, wenn man sich versteckt, wenn man Geheimnisse nicht ausspricht. Und das ist auch Teil der Message mit diesem Buch, ist so, hey, warum gibt es Männergespräche, warum gibt es Frauengespräche, warum wache ich am Morgen auf, hatte einen ganz schönen, geilen Traum, und darf jetzt nie im Leben das meiner Frau oder meinem Freund sagen, was ich jetzt gerade geträumt habe. Warum ist es tabu?
Oh. Und das gefällt mir so. Das ist auch genau das, eine schöne Überleitung. Genau das, was ich in der Anmoderation meinte. Du hast, glaube ich, gestern oder vorgestern hast du eine Story gemacht, wo du praktisch die Frage gestellt hast, wirst du gebannt mit dem Buch und gecancelt oder wird es gleich ein Bestseller? Und ich habe danach darüber nachgedacht, es ist doch so verrückt, diese ganze 50 Shades of Grey Romanreihe war so ein Wahnsinnswelterfolg, wo es wirklich auch teilweise ja um harte Sadomaso-Praktiken geht. Und dann ist das ein Roman und dann ist das okay.
Mhm.
Aber dann kommt einer und erzählt sehr explizit aus seinem eigenen Sexualleben. Ich glaube, deine Mutter war ein bisschen konsterniert,
als
sie davon gehört hat. Und dann hat man so gleich die Tendenz, die Nase zu rümpfen. Das ist doch verrückt. Also wenn es Fiktion ist, ist es okay. Aber wenn ein junger, schöner Typ, der auch noch schlau ist, wie du daherkommt und sagst, ja, ich habe gern Sex und ich hatte Sex mit vielen Frauen und so war es, ist man gleich so, oh, how dare you? Ist doch verrückt.
Ja, weil Erotik durch Fantasie entsteht. Also das ist auch der Grund, warum Frauen es ja lieben, diese Dark Romance Romane zu lesen. Das ist auch der Grund, warum ich überhaupt in diesem Buch diese Szenen, diese Sexszenen so explizit angefangen habe zu beschreiben. Weil am Anfang war ich sehr mit meinem Co-Autor, mit Lukas, war ich so wie so ein typischer Mann, der so eine Geschichte erzählt. Ja, und dann ist das passiert und dann hatten wir Sex. Punkt.
Warum
vorbei.
Liegt der Stroh?
Ja, und dann irgendwann habe ich gedacht, so hey, irgendwie ist es schade und Frauen lieben es doch, mehr in die Fantasie zu gehen. Warum fangen wir nicht auch an, diese Szenen mal so zu beschreiben? Und dann muss ich da wirklich in mein Kopfkino gehen. Ich bin sowieso jemand, ich liebe Kopfkinos. Ich bin auch, da bin ich mehr wie Frauen. Also ich gucke mir keine Pornos an, ich bin mehr in der Fantasie. Ich lasse mich auch gerne fallen in solche, ich baue das auch gerne auf. Also es ist viele Frauen, es hat heute der Max gesagt, wenn man mich so sieht, denkt man halt so, ja, das ist halt so dieser typische Macho, der halt, keine Ahnung, aber ich liebe es auch, auf der anderen Seite zu stehen. So, also ich habe gelernt, auch mit beiden Seiten zu spielen, auch mit dem Femininen, mit der weiblichen Sexualität in Kontakt zu kommen. Finde die mittlerweile sogar aufregender, wenn es eben nicht mehr darum geht, irgendwo hinzukommen, sondern es offen zu lassen, so wie so ein gutes Buch, wo man nicht weiß, was als nächstes passiert. Und deswegen habe ich wirklich auch gesagt, hey, komm, auch wenn es keine Fantasie ist, auch wenn die Sachen, die ich da geschrieben habe, wirklich so passiert sind, will ich zumindest den Frauen auch die Chance geben, sich drauf einlassen zu können, auf diese Geschichten. Und einige Geschichten sind so ein bisschen Dark Romance, also sind so ein bisschen so mehr auf so spirituell tantrisch geschrieben. Mhm. Und andere sind dann so mehr so wie, ich weiß nicht, ob du Henry Miller kennst. Mhm. Der hat früher ganz harte Lektüre geschrieben. Also einige der Geschichten sind dann auch wirklich so sehr explizit. So, ist einfach auch so, das war ja auch der Grund, warum ich dann irgendwann gesagt habe, ich kann es nicht mehr im Verlag machen. Mhm. Ich muss es selbst verlegen, weil der Verlag, der wollte 100 Seiten weniger. Die haben mir dann so ein Hollywood-Cover gedruckt, wo es sogar ganz, ganz romantisch aussieht. Und ich habe gemerkt, nee, die Message des Buchs, das ist eine andere. Und deswegen ist jetzt das Cover, deswegen sind jetzt die Szenen auch zum Teil ein bisschen härter. Und eben darum sage ich, es kann gut sein, dass es für die Leute dann vielleicht too much ist, weil eben auch so diese, bis zu einem gewissen Teil des Buchs bin ich halt auch so, ich nenne es den Schalter, dann wusste ich halt noch nicht, wie ich Nein sagen kann. Also das ist, glaube ich, auch so ein Thema, was viele Männer plagt. Es ist so dieses, sie wollen eigentlich das Gute tun, sie wollen eigentlich treu sein. Aber wenn die falsche Frau zum falschen Moment mit den falschen Augen, dem falschen Körpergeruch dir zu nahe kommt, also es war lange für mich, es war so das Einzige, ich habe meine Ernährung unter Kontrolle gehabt, ich habe alle Körpersachen beherrscht, weißt du, war stark, mental stark, Disziplin über Monate hinweg, diätet. Aber eben so dieses Thema Frauen, das war für mich immer so, hey, wie, was mache ich falsch? Warum kann ich das nicht? Und mittlerweile habe ich einfach eben verstanden, dass es da auch wahrscheinlich einen Teil in mir gab, der da auch noch, also das würde ich dann jetzt wieder sagen, das kann jetzt wieder evolutionsbiologisch sein, dass das einfach mein Testosteron ist, das langsam abgeflacht ist. Aber in dem Buch beschreibe ich einen Moment, wo ich zum ersten Mal eine Frau nicht gekriegt habe. Also,
was passierte dann?
Genau, das war so, ich habe eine Frau kennengelernt am Burning Man, hatte ein unglaubliches sexuelles Erlebnis mit ihr, meiner jetzigen Freundin, zu dritt. Und dann wollte sie mich unbedingt wiedersehen und ich wollte sie unbedingt wiedersehen. Also wir waren beide so, wow, wir müssen uns wiedersehen. Und sie ist dann, haben wir dann gesagt, sie kommt nach Berlin. Ich habe eine Woche lang meine sexuelle Energie konserviert, habe nicht masturbiert, hatte keinen Sex mit anderen Frauen, habe das aufgebaut, das Verlangen ist immer mehr in meinem Körper, hat sich aufgebaut. Und dann hat sie dann irgendwann so gesagt, so, ja, sie weiß noch nicht, ob sie es schafft oder sie kommt ein bisschen später. Und dann ich so, ja, kein Problem. Sie war gerade in Paris bei der Model, so einer Model-Show oder so. Und irgendwann hat sie dann am Morgen, hat sie mir geschrieben, hey, ich schaff's nicht. Ich schaff's einfach nicht. Und
das saß.
Das hat in mir etwas ausgelöst, einen Schmerz. Also das Kapitel heißt innerlich verbrannt. Meine erste Reaktion war, das ist zu viel Energie in mir. Ich muss jetzt einer anderen Frau schreiben, wo ich wusste, das wäre keine gute Idee, weil da wusste ich, das kommt nicht gut, wenn ich ihr jetzt schreibe. Aber ich war so, ich brauche jetzt diesen Sex. So, ich war so richtig so verzweifelt.
Aber was hat dich so getroffen? War es die Zurückweisung?
Nee, oder? es war dieses Feuer in mir, diese sexuelle Erwartungshaltung, die sich so wie so ein Feuer so aufgebaut hat. Und dann das nicht zu kriegen, was ich wollte, ich kann nicht sagen, dass ich auf der psychologischen Ebene verstanden habe, was gerade passiert, ob das jetzt ein Trauma war. Das Einzige, was
Dopamin
ich,
auch, ne?
Wahrscheinlich irgendwas mit Dopamin, guter Punkt, ja. Auf jeden Fall, was ich gemacht habe, ich habe dann, Gott hat mich geküsst für eine Sekunde, er hat gesagt, Misha, schreib dieser Brasilianerin auf keinen Fall, das wäre keine gute Idee. Und dann habe ich das Phone abgelegt.
Der Raum zwischen Reiz und Reaktion.
Genau, der ist entstanden. Misha, stell jetzt den Meditationstime auf 30 Minuten, sitz ab und mach eine Vipassana-Meditation.
Good boy.
Hey, da bin ich abgesessen. Ich kann mich erinnern, ich war so. Und das Feuer, das hat mich innerlich zerkocht. Ich war nur so, wirklich so die ersten 15 Minuten, ich habe gedacht, ich sterbe. So. Und dann irgendwie so nach 15 Minuten ging es dann langsam und dann nach so 30 Minuten, ich so. Hat so der Gong geklungen, bumm. Ich mache die Augen auf und ich so. Und im Buddhistischen spricht man von Sankaras, die so wie alte, ganz tiefe Muster, Konditionierungen, Traumas, die so wie so ausgerissen werden, wo man das Problem an der Wurzel packt. Und zumindest bis heute kann ich sagen, wurde ich nie wieder übernommen. Also dieser Schalter, den ich nie unter Kontrolle habe, wenn der einmal umgedreht wurde, war ich so wie hoffnungslos ausgeliefert der Frau. Also so wie, wenn eine Frau mich verführen will, dann muss sie bei mir nur die richtigen Knöpfe drücken, ich bin durch. Und das hat seither nie wieder stattgefunden. Also seither habe ich diesen Raum in mir kultiviert und es fühlt sich sehr, sehr gut an. Es fühlt sich sehr gut an, weil damit auch die Sexualität noch sicherer sich jetzt anfühlt. So, weil noch weniger dieser Erwartungsdruck entsteht. So, was passiert jetzt als nächstes? Also dadurch hat sich dann auch das Tor geöffnet, mich mehr auch auf die feminine Seite zu stellen, um mal mit einer Frau zu spielen. Mal zu gucken, was passiert, wenn sie hochkocht. Wie lange kann ich sozusagen bei ihr die Knöpfe drücken, bis sie mich packt an sich. Und das ist auch spannend zu sehen, dass eben auch dieses Spielerische, dieses Weibliche, dieses, wir müssen auch heute gar keinen Sex haben. Wir können auch noch wochenlang dieses Spiel spielen. Das war echt auch eine schöne Form von Lebenstherapie, so ein bisschen.
Man ist als Frau immer geneigt, ich weiß nicht, ob Frauen dir das schon mal erzählt haben, dass wir glauben, der weibliche Körper ist einfach sehr viel komplexer als der männliche. So, ein Mann kann durch Stimulation und Reibung relativ schnell zum Orgasmus kommen und ein Frauenkörper muss sich erstmal öffnen und hingeben und weiten und empfangen.
Mhm.
So. Ist es wirklich so? Oder würdest du sagen, das stimmt gar nicht? Ein Männerkörper ist viel komplexer, als ihr Frauen oder ihr Mädels euch das vorstellt.
Ich würde sagen, das komplette Geist-Körper-System ist komplexer. Also ich weiß nicht, ob der Körper insgesamt komplexer ist. Wahrscheinlich schon, weil ihr habt ja auch noch Organe, die wir nicht haben. Also Geburtskanal, Gebärmutter. Aber das Geist-Körper-System ist auf jeden Fall komplexer bei einer Frau, weil bei einem Mann braucht es einen visuellen Reiz und dann ist der horny. Das ist unglaublich, wie schnell das geht. Und bei einer Frau, eben Frauen sind deswegen auch so viel offener mit Fantasie und Bilder und Gerüchen. Also die sinnliche Ebene, mit der zu arbeiten, das ist wunderschön. Also es ist für mich auch mittlerweile so wie, ich sehe den weiblichen Körper fast schon so wie so ein Orchester mit verschiedenen Instrumenten und die können alle miteinander harmonieren und wenn man so anfängt, das zu verstehen und auch was der Atem betrifft, dann können da wirklich auch, also der schönste Sex ist mittlerweile eben der nonlineare Sex, wo ich nicht weiß, was als nächstes passiert. Ob wir überhaupt Sex haben, ist auch nicht klar in der Regel und wenn es zum Sex kommt, dann sind die Spontanorgasmen dann auch die schönsten, wo man nicht drauf hinarbeitet. Das ist eben so maskulin, so linear, zu sagen so, okay, hier fängt es jetzt an und sobald sie gekommen ist, kann
ja,
so ich auch...
so zielorientiert,
ja,
ne?
Ja, linear.
Und vielen Männern ist es ja auch scheißegal, ob sie kommt oder
das
nicht.
Das ist ganz traurig. Ja, gibt es immer noch und ich hatte lange gar keine Wahl. Das war ja das Traurige. Als ich noch jung war, da hatte ich so wie, ich wusste nicht mal, wie ich mich selbst kontrolliere.
Mhm.
So, also ich war so ausgeliefert dieser Spannung in mir. Und mittlerweile habe ich durch gezielte Kommunikation auch das gelernt. Es ist auch wieder hier Sicherheit tatsächlich. Also wenn ich als Mann sagen kann, Ich spüre gerade so eine unglaubliche sexuelle Überreizung in mir. Diese Worte, das ist wie Energie, die aus meinem Körper fließt. In dem Moment, wo ich auch als Mann, und das wusste ich zum Beispiel auch lange nicht, bis Frauen mir gesagt haben, Mischa, das hat mich unglaublich horny gemacht, wenn ich als Mann auch laut sein darf, wenn ich auch ich mich körperlich zeigen darf, weil das ist etwas, was man nennt das die weibliche Wunde und die männliche Wunde. Also so die Kolik, also so die tiefste weibliche Wunde ist die Angst, zu viel zu sein.
Mhm.
Und die tiefste männliche Wunde ist die Angst, nicht genug zu sein.
Mhm.
Also der Mann hat immer das Gefühl, bin ich genug, schaffe ich was? Und die Frau ist immer so, hey, bin ich zu viel? Darf ich überhaupt so viel Ekstase? Darf ich das überhaupt? Und bei mir war das immer das die Angst. Darf ich überhaupt so viel sein? Also ich hatte schon immer das Gefühl, ich bin zu viel. Das war immer, deswegen verstehe ich Frauen so gut. Und deswegen habe ich auch diesen schambefreiten Sex mittlerweile entdeckt, als das, also manchmal sagen so Frauen, ich muss jetzt, also ich höre das zumindest immer wieder, so ja, man muss halt sehr lange in einer Beziehung sein, bis man sich öffnen kann.
Ah, das finde ich auch Quatsch.
Ja, das finde ich Quatsch. Ich finde, wenn eine Frau und ein Mann zusammenkommen und da die Chemie passt und der Raum schambefreit ist, die Frau spürt, sie kann sich komplett öffnen, der Mann hält es, der Mann will das sogar, er möchte das sogar. Also da braucht man nicht Jahre und manchmal sind das eben genau die 3 Jahre Beziehung, die nicht zu diesem Sex geführt haben, weil es nicht gepasst hat, und dann hat man beim ersten Mal mit einem neuen Mann besseren Sex als je zuvor und öffnet ganz neue Welten, die man zuvor nicht mal gekannt hat. Das heißt, da ist es wirklich bei mir so, dass ich sage, da sind viele Männer wahrscheinlich sehr stark noch blockiert, weil sie eben das Gefühl haben, sie dürfen nur diesen maskulinen Part in der Sexualität übernehmen. Das darf immer nur, es muss zuerst geleistet werden, oder eben, man stellt sich vielleicht auch die Frage gar nicht. Also, ist ja auch ein Ego-Thema. Also, will ich überhaupt wissen, ob es der Frau gefällt? Das ist schon so die erste große Frage für viele Männer. Weil, wenn sie ehrlich ist und sie sagt, es war nicht gut, was macht das mit mir dann? Ja.
Ja. Da kommt noch ein anderer Aspekt dazu, und ich glaube, das ist in deiner Generation was anderes, aber die Frauen in meiner Generation haben nicht gelernt zu kommunizieren, was sie brauchen, was sie wollen, was ihnen gefällt, weil sie es im traurigsten Fall gar nicht wissen. Und da erlebe ich die Frauen in den 20er und 30ern heute doch anders. Mhm. Also die sind schon relativ straight und klar und wissen, was sie wollen, und zumindest was mir so erzählt wird, können sie das auch kommunizieren. Also da scheint ein Wandel stattzufinden, was ja ganz hoffnungsvoll ist.
Ja, es ist nicht so, also ich stimme zu, aber ich kann sagen, dass also das ist dort, wo ich jetzt gerade arbeite, an mir selbst, mit meiner Freundin. Es ist, man nennt es Desire auf Englisch, Verlangen, das Wollen. Das ist ja was extrem Dynamisches. Also wenn ich mal so gucke, wie ich durchs Leben gehe, wenn ich wirklich verbunden bin mit meinem Wollen, das ist ein unglaublich schönes, lebendiges Leben. Und gleichzeitig ist in der Sexualität, sind wir so automatisiert, vor allem eben auch Frauen zum Teil dann so, was von mir verlangt wird. Also viele Frauen spielen dann sogar ein ganzes Programm ab, nur um dem Mann zu gefallen. Und wenn die Frau es schafft, auch hier wieder, das ist auch wieder ein Zusammenspiel, ist wie ein Tanz zwischen Mann und Frau, aber wenn der Mann es schafft, die Frau in einen Zustand zu bringen, wo die Frau wirklich sich erlaubt, Moment zu Moment ihr Verlangen, ihr Wollen, verbal oder nonverbal mitzuteilen, weil das verändert sich. Mal ist es der Nippel, mal ist es der Hals, mal will ich geküsst werden, mal will ich, dass es hart ist, mal möchte ich, dass du weich bist. Und es kann manchmal von Minute zu Minute kann das sich ändern. Und je schneller, je direkter dieser Austausch entstehen kann, desto mehr kann da entsprechend auch entstehen auf dieser ekstatischen Ebene. Also dann wird Sex dann wirklich zu einem ekstatischen Raum, wo eben, also wie in einem guten Film, du weißt halt nicht, was als nächstes passiert. Aber dafür braucht es auch Training, und da merke ich auch selbst immer wieder mit meiner Freundin, wie wir halt in unsere Automatismen verfallen, wenn wir mal nicht präsent bleiben. Das, vor allem wenn man die Augen schließt, passiert das sehr schnell. Also wenn man die Augen schließt und dann macht man einfach so seine Bewegungen oder hat dann halt einfach so seine Stellung, und nach 2 Minuten nicht dann so, warte mal, was ist hier los? Aha, okay, und dann kann ich wieder hier, und dann spüre ich wieder ihren Körper und kann wieder anfangen, eben wie so ein Orchester, so der Dirigent zu sein und zu gucken, wo reagiert der Körper. Und da eben, du sagst es richtig, viele Frauen wissen es vielleicht gar nicht, Und es gibt auch Frauen, das habe ich gemerkt, die spüren sich auch gar nicht so.
Ja, genau, das meine ich damit. Okay.
Genau, sie spüren sich gar nicht. Das heißt, und das ist diese Anspannung, oder? Das ist auch wieder hier, es ist Sicherheit. Je entspannter man wird, desto mehr spürt man. Das ist eigentlich so simpel, oder? Wenn ich hier anspanne, spüre ich das nicht. Wenn ich locker lasse, dann ist alles viel, ja.
Ja. Da empfehle ich euch nochmal die Folge mit Jana Welsch, eine Sexologin aus Hamburg.
Okay.
Die auch darüber gesprochen hat, was, gibt's einfach viel zu lernen. Ich habe mich jetzt während des Gesprächs beobachtet und habe festgestellt, ich bin sehr viel weniger schambehaftet, als ich dachte, was ganz schön
ist. Ja, ich finde es auch schön.
Und trotzdem habe ich das Gefühl, wir haben noch überhaupt nicht mal angefangen, über dich und dein Leben und deine Geschichte und deinen Weg zu sprechen, weil du natürlich auch mit jetzt den 35 Jahren, die du auf der Uhr hast, einfach auch ein sehr bewegtes Leben hattest und ja auch immer noch hast. Du schreibst auf deiner Internetseite, du hast dich gefunden, wahrscheinlich für den Moment, weil auch deine Evolution geht ja weiter. Jetzt werdet ihr Eltern. Jada ist schwanger.
Ja.
Und ihr bekommt ein Baby.
Mhm.
Wie sprecht ihr darüber? Die Erfahrung fehlt noch. Wie kann dieses befreite Leben, das Leben ohne Ketten, was wir uns ja, glaube ich, alle ehrlich gesagt wünschen, ein Leben ohne Ketten. Macht dir das auch Sorge, wie das sein wird, wenn da jetzt so ein dritter kleiner Mensch, der euch so dringend braucht, 24/7, wenn der dazukommt?
Mhm.
Was macht das mit dir?
Es ist spannend, sie ist jetzt im sechsten Monat. Mhm. Und ich würde sagen, die ersten 3 Monate habe ich noch gar nicht wirklich verstanden, dass das jetzt passiert. Das waren so kleine Einblicke kurz, kleine Gedanken. Und erst jetzt so in den letzten Wochen, wo der Bauch wirklich groß wird und ich auch anfange zu planen und merke, okay, da jetzt auch in mir entsteht so eine, normalerweise plane ich so 2 Monate im Voraus, 3, manchmal ein bisschen, je nachdem, was halt gerade ansteht, aber jetzt kommt so dieses Bedürfnis hoch, vielleicht auch mal ein halbes Jahr oder ein Jahr voraus zu planen und zu gucken. Und Sorge ist das falsche Wort, weil eben ich habe mich gefunden, und mit mich meine ich nicht mich als Mische, sondern das Bewusstsein, dass ich bin, das habe ich gefunden. Und das Vertrauen, dass das Leben, solange ich in diesem Bewusstsein bin, das Leben einfach auch für mich da sein wird. So, da ist etwas, das ist da und dem vertraue ich tiefst. Habe ich tiefste Liebe und Ehrfurcht für diese Kraft, die uns alle bewegt. Und deswegen würde ich jetzt mal so sagen, ist es nicht eine Furcht, sondern mehr so einen ganz gesunden Respekt, den ich jetzt wieder kriege gegenüber dem Leben, dem Nichtwissen, dem Neuen. Und jetzt zum Beispiel gerade, was ich merke, ist, wie unglaublich schön es ist, einfach diesen Austausch auch mit dir zu haben und ihr auch zu sagen, was ich gerade noch nicht fühle. Oder weil früher habe ich zum Beispiel, hätte ich jetzt wahrscheinlich gesagt, boah, ich muss jetzt der perfekte Vater werden. Weil alles andere habe ich ja schon geschafft, deswegen, das muss jetzt auch perfekt laufen. Und jetzt zum Beispiel vor ein paar Tagen habe ich so gemerkt, als ich in Kapstadt noch mit ihr war, ich so, Schatz, manchmal ist es fast so beängstigend. Ich sehe so dich, wie du da jeden Tag für dein Baby schon singst im Bett und mich immer wieder ansprichst, komm, fass mal an, sie bewegt sich gerade. Wie sehr sie schon mit unserer Tochter in Verbindung ist und wie wenig meine Gedanken durch den Tag sich um dieses Thema gerade noch drehen. Also das war so eine Erkenntnis. Und dann, als ich das ausgesprochen habe, seither kommen mehr Gedanken rein. Seither irgendwie ist es so, wow, ich werde Vater, wow. Und jetzt fühle ich auch mehr so eine, es ist nicht so dieses, boah, es muss alles perfekt werden. Es ist mehr so, holy shit, ich habe jetzt wieder die Chance, wirklich neue Erfahrungen zu machen und auch wirklich wieder die Chance, Sachen zu lernen, die ich einfach jetzt noch nicht weiß. Also diese Erfahrungsebene. Weil ich habe jetzt 15 Jahre lang oder sagen wir mal 10 Jahre lang wirklich die Welt gesehen. Ich habe viel Erfahrung gemacht, 50 Länder. Ich hätte jetzt wahrscheinlich nochmal 50 machen können in den nächsten 15 Jahren. Aber irgendwie ein neues Kind, neues Leben auf die Welt zu bringen, fühlt sich einfach wertvoller an jetzt, gerade in dieser Phase. Und dann vielleicht, hoffentlich, das ist nämlich jetzt auch so ein bisschen so meine Idee, vielleicht dann auch irgendwann ein drittes Buch zu schreiben. So Jane is Daddy, so weißt du, mal zu gucken. Ja, weil viele Leute sagen, Mischa, so wie du lebst, das ist mit einem Kind, das funktioniert nicht, das ist schlecht. Und immer wenn ich solche Kommentare lese, sagten Teile mir, Challenge accepted. Also wirklich zu gucken, so hey, was fühlt sich gut an für meine Frau? Was fühlt sich gut an für mich? Was fühlt sich gut an für meine Tochter? Wie können wir das managen? Weil dieses Lebensmodell, was wir jetzt leben, das ist noch nicht so alt. Das gibt's noch nicht so. Nee. Das gibt's noch. Es ist einfach noch nicht erforscht.
200 Jahre ungefähr.
Also ja, nicht mal.
Das Modell der Kleinfamilie, also was wir bislang gelebt haben, was ja nicht so richtig gut funktioniert.
Das auch.
Und ihr prägt ja da gerade was Neues. Und
genau. Also meine Hoffnung ist, dass wir mindestens 2-3 Bases haben, auf denen, mit denen wir uns in den nächsten Jahren, zumindest bis die Schulzeit anfängt, mal einfach auch verschiedene Orte mit dem Kind anschauen können, wie, wo fühlt sich das Kind am gesündesten an, wo entstehen die schönsten Verbindungen. Und dann ebenso, mein Ziel war es damals zu sagen, ich überall wo ich bin, fühle ich mich zu Hause. Und das ist eigentlich so das Ziel möchte ich weiterhin auch für meine Tochter natürlich haben, dass überall wo wir sind, sie sich zu Hause fühlen kann. Und wenn sie irgendwann sagt, Papa, ich fühle mich hier nicht mehr zu Hause oder ich möchte dort meine Freunde jetzt wieder sehen, dann werde ich der Letzte sein, der sagt, nee, das machen wir nicht. Mhm. So, weißt du, also ich bin auf jeden Fall sehr offen der Intuition, der weiblichen Intuition, wirklich auch zu folgen. Ja.
Ein schöner Abschluss, weil es auch einer der Gründe war, was du jetzt gerade gesagt hast, warum ich so gerne mit dir sprechen wollte und was ich auch meinte mit den Scheren in meinem Kopf. Nicht nur auf der Ebene Beziehung, Polyamorie, oder Nein oder Monogamie, sondern ich finde, wir leben in einer Zeit, wo wir einfach auch vieles in Frage stellen dürfen.
Mhm.
Und auch ich erwische mich immer wieder dabei, wie ich urteile, meine Nase rümpfe und glaube zu wissen, wie es ein anderer machen sollte. Aber die Wahrheit ist, wir wissen einen Scheiß.
Genau.
Wir wissen es einfach nicht. Wir wissen es nicht für andere. Wir wissen nicht, was andere tun sollten oder was sie nicht tun sollten. Und insofern werdet ihr eure Erfahrungen machen und dann werdet ihr schon sehen, ob es funktioniert
genau,
oder nicht.
Genau, weil es Erfahrungen sind.
Und wenn nicht, dann werdet ihr schon was draus machen.
Ja.
Ja.
Ja, das ist so wichtig. Selbst, oder du kannst die besten Tipps jemandem geben, wenn er diese Tipps nicht selbst sinnlich für sich erfahren hat,
ja. Dann
sind es einfach, ist einfach nicht viel wert.
Nee, also Wissen ohne Erfahrung ist einfach heiße Luft.
Ist einfach heiße Luft.
Ja. Misha Janitz, Chainless Love, die Befreiung der Liebe. Die Menschen kennen dich von Instagram. Ich glaube, aktuell folgen dir dort 280.000 Menschen. Du hast einen riesen YouTube-Kanal. Der Podcast-Kanal baut sich auf. Es gibt 1000 Wege, mit dir in Kontakt zu treten. Und du bist ein Mensch mit Tiefgang und ein Mensch, der neugierig ist. Und deswegen war es eine große Freude mit dir.
Danke, dass du
mich auszutauschen.
Mich auf den Podcast.
Ich hoffe, es war nicht das letzte Mal.
Ja, auf jeden Fall. Wenn ich in München bin im Sommer,
ja,
dann gibt es eine Rückrunde.
Danke dir. Danke für deinen Besuch. Ihr Lieben, ich hoffe, auch ihr geht danach, nach diesem Gespräch, ein bisschen mit euch mal in medias res, weil ich finde, wir dürfen den ganzen Scheiß in unserem Kopf einfach hinterfragen. Ob das alles wirklich so ist und ob es so sein muss oder ob wir nicht noch viel mehr nach dem Prinzip ich bin okay, du bist okay leben dürfen in dieser Welt, in der es nun mal kein Schwarz oder Weiß gibt, auch wenn wir es gerne so hätten. Ich danke euch fürs Zuschauen, ich danke euch fürs Zuhören. Bis zur nächsten Episode. Wenn ihr diesen Podcast unterstützen möchtet, dann könnt ihr das auf viele, viele Wege tun. Der einfachste ist, ein Abo dazulassen und ihn in die Welt zu schicken. Ich danke euch von ganzem Herzen. Bitte bleibt gesund, bleibt zuversichtlich und stets neugierig. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Get happy. Bewusster leben. Zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.